Bevor es mit dieser Folge losgeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache.
Ihr könnt für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis und das geht ganz einfach online, ohne sich zu registrieren oder ähnliches.
Und zwar sind wir gelistet in der Kategorie Publikumspreis Bester Newcomer und wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Stimme gebt.
Einfach unter www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/seitenweise-glück.
Ein Klick reicht.
Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Vielen Dank für eure Stimme und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitenweise Glück und hallo liebe Dörte.
Hallo liebe Hella.
Ich freue mich. Ich freue mich auch und es wird heute
spannend,
gruselig, packend.
Mal wieder, ne?
Mal wieder, aber endlich mal wieder. Irgendwie habe ich Thriller vermisst.
Ja, hast du richtig Bock drauf gehabt?
Ja, ich hatte richtig Lust drauf.
Und vielleicht ein bisschen zu viel, ne? Wir erzählen gleich warum.
Okay, ja genau. Aber wir haben zwei Bücher mitgebracht.
Ja.
Klammer auf. Oder drei, Klammer zu. Und zwar reden wir heute über Tödlicher Podcast von Cleo Konrad. Das ist ganz frisch erschienen im Februar bei Lübbe.
Und über einen Bestseller aus Skandinavien, den Thriller Apfelmädchen von Tina N. Martin, erschienen im Blanc-Volley Verlag.
Genau, im letzten Sommer. Und da gibt es jetzt auch schon Band 2, Anfang des Jahres erschienen, Gewittermann.
Genau, und wollen wir da gleich mal hier ganz transparent offenlegen, was uns passiert ist. Also, ganz kurz vielleicht nochmal für die, die zum ersten Mal zuhören, zur Auswahl der Bücher. Hella und ich, wir beobachten den Buchmarkt und gucken, was da gerade so los ist. Jetzt dachten wir, komm, wir machen mal wieder ein bisschen Spannung und sind auf Tödlicher Podcast als neuen Krimi und Tina und Martin als Thriller-Shooting-Star aus Schweden gestoßen. Und dann vereinbaren wir, was wir lesen. Und eigentlich lesen wir immer, wenn es eine Reihe gibt, gucken wir, ob der erste Band nicht allzu lange her ist vom Erscheinen her. Und dann lesen wir den ersten Band, weil wir finden, da kann man besser drüber sprechen. Und genau. Diesmal hat aber Hella... Was ist passiert, Hella?
Also wir hatten ja beide Bücher zu Hause und irgendwie hat sich Band 2 auf Band 1 geschummelt und ich habe dann so einfach das Buch genommen, habe angefangen zu lesen, dachte so,
spannend.
Es gab zwischendurch schon so ein paar Referenzen, dachte ich, ja, gut, die Figur muss irgendwie vorgestellt werden, das wird sich schon irgendwann auflösen und dann so ungefähr bei der Mitte des Buches habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein, was lese ich hier eigentlich? Und dann habe ich geguckt und dann dachte ich so, Mist, das ist Band 2. Und das Problem war ja dann, dass ich nicht noch hätte umswitchen können aus Zeitgründen. Dann habe ich dir geschrieben und gesagt, Dörte, mir ist was passiert, wie lösen wir das jetzt?
Und ich so, Hella, gar nicht, Folge fällt aus.
Ja, genau. Und dann haben wir gedacht, eigentlich ist das ja total praktisch, weil jetzt haben wir zusammen Band 1 und Band 2 gelesen und ich kann jetzt vielleicht dir, liebe Dörte, ein paar Fragen beantworten, die du nach dem Lesen von Band 1 hattest.
Das habe ich auch direkt gedacht bei deiner Nachricht, dachte mir, eigentlich ist das cool, weil ich schon ein bisschen gucken wollte, wie es weitergeht. Aber erstmal erzähle ich, worum es geht in Apfelmädchen, der Auftakt einer neuen Thriller-Reihe von Tina N. Martin. Vielleicht vorher eine kleine Triggerwarnung, ich finde, es geht relativ explizit um familiäre Gewalt, Gewalt gegen Kinder auch.
Du, das ist mir neu. Ich weiß ja gar nicht, worum es in Band 1 geht.
Also ganz kurz, wer sich mit den Themen nicht wohlfühlt und sich damit jetzt gerade nicht konfrontieren möchte, vielleicht skippen und eine andere Folge hören. Apfelmädchen. Ein fürchterlicher Mord erschüttert die nordschwedische Stadt Boden. Die eigentlich beliebte Lehrerin Eva Wendel, die wird nämlich ermordet aufgefunden. Und ja, sie ist auf ganz furchtbare und grausame Weise drapiert. Sie hängt von der Decke und ihre Hände sind wie zum Gebet gefaltet. Und Kommissarin Idun Lund und ihr Kollege Kalle, die stehen vor einem riesengroßen Rätsel, weil sie nicht so richtig rausfinden können, was da eigentlich passiert ist. Die Lehrerin hatte keine Feinde, sie hatte auch eigentlich nicht große Probleme in ihrem Leben. Sie fragen sich, wie das Verhältnis zu ihrer Stieftochter war, die scheint so gar nicht geschockt zu sein. Und gleichzeitig gibt es einen zweiten Handlungsstrang, der sich auftut. Wir lernen nämlich im Rückblick, Viola kennen. Und Viola steckt in einer furchtbaren, gewalttätigen Beziehung. Ihr Mann, mit dem sie auch zwei Kinder hat, der schlägt sie und ihre beiden Kinder. Und das Jugendamt wird irgendwann aufmerksam und gibt sie und ihre Kinder in die Obhut, in ein vermeintlich neues, sicheres Zuhause. Und parallel erfährt die Leserin weiter, wie Idun und Kalle ermitteln und versuchen, den Morden auf die Spur zu kommen. Dann verschwindet auch noch die 5-jährige Ellen aus dem Kindergarten, wird entführt. Und auf eine ganz rätselhafte Art und Weise scheinen die Fälle alle miteinander zu tun zu haben. Die Ermordung von Eva, die Vergangenheit von Viola, die Entführung von Ellen. Und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Und wenigstens einer dieser Wettläufe hat mich schockiert, der Ausgang davon. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Aber das Ermittlungsteam schlägt sich dadurch ziemlich viele Höhen und Tiefen. Und es bleibt spannend, das ganze Buch über, wie ich finde.
Ich sehe schon Parallelen tatsächlich zu dem Buch, das ich gelesen habe.
Spannend, ja. Du hast Gewittermann gelesen. Apfelmädchen ist der Auftakt der Serie, Gewittermann der zweite Teil.
Genau. Mhm.
Die sind aber auch relativ nah aneinander erschienen, habe ich festgestellt. Apfelmädchen im vergangenen Jahr, im Juni 2023, und Gewittermann ist ganz neu, ne?
Genau, im Januar erschienen, also Anfang des Jahres. Ja.
Und was meinst du mit Parallelen?
Es gibt bei Gewittermann auch eine Parallelgeschichte tatsächlich, die aus der Rückschau erzählt wird. Und wir nähern uns dann jahresweise der Gegenwart an. Mhm. Ist das in Apfelmädchen auch so?
Genau so. Also es passiert der erste Mord in der Gegenwart. Das Team beginnt zu ermitteln und dann nach 2 Kapiteln ungefähr gibt es eine Rückschau in die 70er Jahre sogar oder Anfang der 90er, wie Viola ihren Mann kennenlernt und heiratet. Und genau.
Ja.
Und das wechselt sich dann quasi ab und ist wie ein Puzzleteil, das sich so langsam zusammensetzt.
Ja, und so ist das bei Gewittermann auch. Und am Ende gibt es die Auflösung, was diese Parallelgeschichte mit dem Fall zu tun hat.
Ah.
Ja. Und was ich auch ganz spannend fand tatsächlich, es gibt ja eine Zivilangestellte, Sif.
Ja.
Sif,
ja.
Die ist auch nicht mit an den Tatorten, sondern die sitzt vor allen Dingen auch im Büro und sucht Hintergrundinfos zu Verdächtigen, zu Opfern raus.
Und ist so ein bisschen die gute Seele des Kommissariats, habe ich. Also so wurde sie zumindest im ersten Teil eingeführt.
Ja, in Band 2 geht das so weiter. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein ganz schlauer Stil, weil immer, wenn eine neue Person auftaucht, es findet ein Mord statt oder ein Verdächtiger oder eine Verdächtige kommt quasi ins Spiel, dann geht's immer so, ping, da kommt irgendwie eine SMS oder so. Und dann fragt Idun zum Beispiel ihren Kollegen, in Band 2 ist es übrigens nicht Kalle, sondern Tarek. Und dann, hat Sif dir auch geschrieben. Und dann lesen die quasi vor oder in anderen Beispielen erzählt Sif dann ganz strukturiert und klar alles, was man über diese Person weiß. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich ganz schlau, weil da muss man das nicht in den anderen Erzählsträngen einweben.
Ja, ich fand das sowieso sehr, sehr schlau erzählt für einen Thriller. Also ich finde, checkt so alle Boxes, ne, hakt so alle Boxen ab von einem skandinavischen Thriller. Ich finde, es ist sehr so nah und bedrückend geschrieben. Also es gab auch so 1-2 relativ explizite Szenen, die mich ziemlich schockiert haben. Das ist mir schwer gefallen, auch zu lesen, so an 2 Stellen, glaube ich, wenigstens. Also ist schon ziemlich hart, auch von der Sprache her teilweise. Aber ich finde super interessant strukturiert, weil, und das fand ich spannend, man liest wirklich atemlos mit. Der wurde auch wirklich gefeiert in Schweden. Der ist auf Nummer 1 der in den Bestsellerlisten gestiegen, relativ schnell. Und das ist ja auch so eine Art Thriller-Debütknaller von der Tina und Martin. Äpfelmädchen ist ihr Debüt gewesen. Und ich kann gut verstehen, warum. Weil das so erzählt wird, dass man als Leserin auch ein bisschen mit in die Irre geführt wird. Man ist so nah dran an den Ermittlerinnen, an dem Ermittlungsteam und deren Wegen, dass manchmal halt auch einfach ein Kapitel lang eine Spur verfolgt wird und man eine Person kennenlernt, eine Figur, die unter Verdacht steht. Und das erledigt sich dann und dann geht's wieder auf eine neue Spur. Also man wird richtig komplett mitgenommen. Ging dir das auch so im zweiten Teil?
Das ging mir auch so. Zwischendurch endete so ein Kapitel, die waren übrigens sehr kurz, immer die Kapitel, endete dann so, ich dachte, jetzt gibt's irgendwie eine Wendung. Und dann wurde das total harmlos aufgelöst beim nächsten Kapitel. Ich fand auch, und das hatten wir, korrigiere mich, wenn ich mich falsch erinnere, in der Form in den letzten Monaten hier im Podcast noch nicht, dass es doch ein Thriller war, ein skandinavischer Thriller, der zwischendurch echt explizit brutal auch erzählt, was mit den Opfern passiert. Ne, das hatten wir noch nicht, ne?
Da doch bei Nacht, finde ich schon.
Ah, okay. Ja, von...
Von der isländischen Autorin. Das war auch... Also da musste ich zwischendurch... Stimmt, also da habe ich auch immer noch Szenen im Kopf. Ich denke, oh, das war ganz schön hart.
Habe ich verdrängt.
Ja, ja, doch. Da, ja. Aber sonst, nee, in der Tat nicht. Und war es dir zu explizit?
Nee, es ging. Es ging, aber das hat mich gewundert.
Ja, ist schon hart. Ist schon, also...
Hätte ich nicht gebraucht, sagen wir mal so. Es war nicht zu hart, aber es hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja, aber muss man wissen, bevor man das liest,
ja,
vielleicht.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Also nichts für... zart beseitete quasi.
Ich finde, und das nehme ich vielleicht jetzt schon vorweg, im Vergleich zu dem anderen Buch, was wir beide gelesen haben, Tödlicher Podcast, hatte dieses Buch von Tina M. Martin, da habe ich Thriller gemerkt.
Ja, ich auch.
Also es hatte für mich einen sehr guten Thriller-Faktor. Deshalb habe ich bei dem anderen ein bisschen vermisst.
Es hat mich richtig reingezogen. Also ich habe das wirklich, und das ist mir zum ersten Mal seit langem wieder so gegangen, es geht mir oft mit Thrillern so, ich habe bis um 1:30 gelesen, weil ich die letzten Seiten noch lesen wollte gerne. Und ich fand es auch spannend bis zum Schluss. Und ich glaube, so diesen Effekt hatte zum einen der schlaue Handlungsstrang, zum anderen, und dafür wurde Tina N. Martin auch gefeiert, so ein bisschen von den Kritiken, dass sie so brillant die Figuren porträtiert. Und das fand ich auch. Also man lernt diese Figuren auf eine ganz interessante Art und Weise kennen. Also nicht diese klassische Beschreibung immer am Anfang, wie die Figur aussieht, wie die Ermittlerin sich verhält und so, sondern man lernt sie wirklich im Laufe der Ermittlungen auch erst so richtig kennen und versteht, ach, wie ist das Verhältnis hier? Mag sie den? Mag sie die? Wie nähert sie sich anderen Menschen? Und so. Also ich fand auch die Ermittlerin, die Idun, eine spannende Person. So.
Es gibt ja bei Apfelmädchen Kalle noch als Ermittler. Und ich habe gerade schon gesagt, im zweiten Band ist Kalle... Oh. Kalle ist noch dabei.
Ah, okay. Weil Kalle dem ist noch dabei. Passiert was im ersten
Genau.
Band.
Genau. Mhm. Also der ist noch dabei, aber nicht mehr in der Funktion des Ermittlers. Aber im Idun zieht ihn öfter mal zu Rate. Aha. Und da musst du mir jetzt mal erzählen, das kommt so ein bisschen so durch, als sei Kalle so ein Typ, den man eigentlich hasst, aber irgendwie auch mögen muss.
Ja,
ist das so?
Ich fand die total charmant auch zu zweit als Duo so, weil er ist so ein bärtiger, muskulöser Typ, so wird er beschrieben, und sie ist mehr so für die einfühlsamen Töne zuständig, und es wird so beschrieben viel auch, wie sie so daneben steht, wenn der Befragung führt und sich denkt, oh Kalle, man, da kann man auch so ein bisschen, hätte man jetzt auch einfühlsamer machen können und so. Also er ist so sehr direkt und sie ist dann eher sozusagen für die ein bisschen gefühlvolleren Töne zuständig, aber man mag ihn einfach. Und es gibt so ein paar ganz süße Szenen, wo sie sich so annähern, wo sie dann so beschreibt, wie sie so brainstormen miteinander und aus einem Wasserglas trinken und so. Oder sich einen Apfel teilen, glaube ich. Das ist ja schon sehr so intim. Und ich fand das ganz zuckersüß, weil man so sieht, irgendwie mögen die sich und sind sich sehr nah, auch wenn es nicht so aussieht. Und es gibt noch den Leiter des Kommissariats, Anders heißt der, der auch auf eine witzige Art und Weise beschrieben wird. Man weiß auch nicht so richtig, mag die Idun den als Chef oder nicht, weil eigentlich sagt sie immer eher ja. Und es war klar, dass der wieder auf die Art und Weise den Raum betritt und so zum Beispiel. Aber man bekommt an der Stelle Einblick in seine Gedanken und er sagt so, das war mit einer seiner besten Ideen, diese zwei so unterschiedlichen Ermittler in einem Team zusammenzupacken.
Der hat übrigens im zweiten Band Fieber. Die sind alle krank irgendwie im zweiten Band. Also Idun, es fängt schon an, dass Idun irgendwie merkt, ich habe Halskratzen und so.
Ehrlich?
Ja, und dann plötzlich ist Anders krank und hat die Grippe und so. Und dann gibt's noch einen anderen Ermittler.
Epidemie auf dem Kommissariat.
Der hat dann plötzlich auch Fieber. Und
ehrlich?
Bei dem hat sich das mir schon, bei dem einen Ermittler, der später auftaucht, erschlossen. Bei den anderen habe ich mir gedacht so, ja und jetzt? Also wohin führt das jetzt?
Normalerweise stellen wir uns am Ende des Podcasts die Vergleichsfrage, aber ich würde jetzt trotzdem, weil es mich interessiert, von dir wissen, liest du nach Band 2 Gewittermann, Band 1 Apfelmädchen?
Ja, ich glaube ja.
Ja, frag mich mal, Hella.
Liest du nach Apfelmädchen noch Band 2, wie man das normalerweise macht?
Ich glaube ja.
Ich wollte noch erzählen, also du hast gerade gesagt, Kalle, also ich fand, der wurde so dargestellt, dass ich möchte jetzt mal gerne wissen, was dieses Hate-Love, wie das so zustande kommt, weil in Band 2 ist ja dann ein anderer Ermittler an Iduns Seite und da ist es so, ich glaube, den findet sie ganz hot, weil zwischendurch kommt auch, ja, und dann hat sie auf seine Hand geguckt und da war ein Ehering und dann war sie total enttäuscht. Und so. Also da ist eine ganz andere Ebene, die da aufgemacht wird.
Ja, das zeigt auch wieder, wie Idun ist. Die ist nämlich, glaube ich, sehr verschlossen und lässt nicht viel raus. Weil eigentlich denke ich da jetzt ja ad hoc, also Entschuldigung, wenn man jetzt einen neuen Kollegen, eine neue Kollegin an die Seite gestellt bekommt, dann redet man doch spätestens am zweiten Tag mal kurz ein bisschen privat oder nicht, weiß ich nicht. Und ich glaube, sie ist schon so sehr zurückhaltend, sehr in sich gekehrt, hat eine ganz spannende, tolle Beziehung zu ihrer Schwester und ihrem Vater. Das kommt im ersten Band raus und so. Also ich finde es schon auch spannend, so sie als Figur und als Ermittlerin kennenzulernen.
Soll ich denn jetzt nochmal kurz erzählen, worum es in Gewittermann geht?
Ja, bitte.
Also damit alle, die jetzt denken, nach Apfelmädchen habe ich auch noch Lust auf Gewitterwahn. Kleiner Service, darum geht's. Und zwar wird auf der gefrorenen Ostsee eine Leiche gefunden. Es ist bitterkalt, minus 22 Grad. Es wird im Verlauf des Buches auch noch kälter. Vielleicht haben sie sich alle deshalb erkältet und liegen mit Fieber flach. Und der alte Mann, der aufgefunden wird, wurde ermordet. Er wurde brutal erschlagen. Und zu all dem wurde ihm auch noch der Penis abgeschnitten. Also er ist verstümmelt, er ist tot, mausetot, mausetot. Und es wird ziemlich schnell klar, dass dieser Mann, Ewart Holm heißt er, schon mal aktenkundig geworden ist, denn er hat Prostituierte besucht und in Schweden ist auch das strafbar. Und damals konnte ihm aber nicht so richtig was nachgewiesen werden, also ein Straftatbestand in dem Sinne. Er wurde also freigelassen und er hat zwei Kinder, die eigentlich ihn hassen. Also gibt's einmal eine Tochter, die sagt so, er hat sich nie um uns gekümmert, ist mir doch total egal, dass der jetzt gestorben ist. Und dann hat er einen Sohn, der in einer Einrichtung für psychisch erkrankte Menschen lebt und wo eigentlich klar ist, der kann es auch nicht gewesen sein, weil der war ja die ganze Zeit unter Überwachung. Und Idun übernimmt also den Fall mit dem neuen Kollegen und ziemlich schnell landen die beiden dann noch tiefer im Rotlichtmilieu und schleusen sich da auch ein.
Ah, spannend.
Und, kleiner Spoiler, es bleibt natürlich nicht bei einem Mord.
Ja, okay. Ja, also wirklich, ich bin gespannt und ich würde sagen, mal gucken, ob Tina und Martin uns nochmal begegnet, ja, oder?
Auf jeden Fall. Also wenn sie so schnell Bücher jetzt schreibt, dann kommt doch demnächst der dritte Band.
Bestimmt. Und bevor es weitergeht mit Tödlicher Podcast von Cleo Konrad, Werbung.
Und jetzt geht's auch schon weiter. Und zwar mit dem zweiten Buch, Tödlicher Podcast von Cleo Konrad, ganz frisch erschienen im Lübbe Verlag. Und das erste Mal, liebe Leute, dass wir ein Buch hier haben mit Farbschnitt.
Ja, lustig, das habe ich mir auch notiert. Lass uns da nachher nochmal drüber sprechen, wenn wir ein bisschen inhaltlich eingestiegen sind.
Ist ja ein Trend, auf jeden Fall. Ich erzähle einmal ganz kurz, worum es in Tödlicher Podcast geht. Und zwar lernen wir Malu M. kennen. Sie ist Podcasterin und ihr Podcast heißt Verbrechen Berlin. Und in Verbrechen Berlin erzählt sie von vergangenen Fällen, die sich in der Hauptstadt zugetragen haben. Sie ist wahnsinnig erfolgreich mit ihrem Podcast. Die Berliner hängen an ihren Lippen quasi. Sie selbst lebt aber abgeschottet in einer Luxuswohnung mit ihrem Mann und den zwei kleinen Kindern. Und dann gibt es noch Nina. Nina arbeitet als Putzfrau, ist alleinerziehende Mama, hat eine Teenager-Tochter, die gerade vorm Abitur steht. Und Nina hat vor ein paar Jahren ihre Schwester Ellie verloren. Und als Malu M. dann mal über ihre Wohnung spricht und sagt ihr, bei mir müsste eigentlich auch mal jemand putzen, ergreift Nina die Chance und bewirbt sich bei Malu als Putzfrau. Und sie hat damit nicht gerechnet, aber Malu lädt sie zu sich ein und sie wird dann tatsächlich die Reinigungskraft dieser berühmten Podcasterin, merkt aber auch schnell, richtig putzen muss man eigentlich bei Malu nicht, denn es ist alles sehr aufgeräumt. Und dann passieren auch noch merkwürdige Dinge. Immer dann, wenn Nina zu Hause ist. Sie sieht vom Fenster einen Schatten lang huschen, ihre Jacke hängt an einem falschen Garderobenhaken. Also kleine Sachen, die sie aber doch sehr misstrauisch machen. Und dann lernen wir parallel, also auch hier eine Parallelgeschichte, noch Jenny kennen, die ganz zu Anfang des Buches aus ihrem Elternhaus flieht. Sie lässt ihren kleinen Bruder zurück, denn ihr Vater, die Mutter, ist schon vor ein paar Jahren verschwunden und abgehauen. Ihr Vater ist gewalttätig und sie möchte aus diesem Elternhaus fliehen. Sie geht nach Berlin, lebt dort auf der Straße und lernt Strippe kennen, die ihr zeigt, wie man sich auf der Straße durchschlägt und dann letztendlich mit ihr nach Bilbao in Spanien geht. Und dann schlagen die beiden sich da durch. Und dann wird's richtig brisant, denn irgendwann verschwindet Malu.
Ist relativ viele Parallelgeschehnisse, die sich so immer enger miteinander verweben und zum Schluss auch aufgehen eigentlich, oder?
Ja.
Also es verknäult sich erstmal relativ doll, finde ich, und dann ist es wie, als ob jemand so die Fäden rauszieht und da ein bisschen Ordnung ins Chaos bringt.
Was Cleo Konrad ganz toll geschafft hat, bei mir zumindest, vielleicht auch bei dir, dass ich mir alles sehr gut vorstellen konnte. Also als dann erzählt wurde, Nina ist in dieser Wohnung und erzählt dann so ein bisschen, wie es da aussieht und alles ist irgendwie super clean.
Ja.
Ich hatte das sofort vor Augen.
Absolut.
Das so alles weiß.
So ganz beige, ne?
Oder, ja,
ganz
genau.
Ganz clean, Scandi, schick,
Möbel,
beige.
Möbel so ein bisschen glänzend.
Ja, und dann aber immer die Vorhänge auch zugezogen, damit niemand reingucken kann. Und auch das, ne? Oft auch dieses trübe, ein bisschen schwammige Licht da drin und so. Also das so atmosphärisch fand ich das toll. Ich fand zum Beispiel auch die Kapitel über Bilbao ganz wunderschön. Also zumindest am Anfang, weil das für Jenny und Strippe auch eine ganz große Befreiung ist und die da einfach ihr Leben leben und sich so mit Gaunereien eigentlich über Wasser halten, ne? Und so ein bisschen, was machen sie, Touristen abziehen und so. Also, aber irgendwie ist das eine sehr leichte, schöne Zeit. Und auch das konnte ich mir wirklich gut vorstellen, da im Sommer beim Surfen und die zwei jungen Mädchen, die irgendwie eine ganz neue Freiheit entdecken für sich. Also das finde ich auch. Ich war am Anfang ein bisschen irritiert und das hat mich immer wieder ein bisschen rausgeworfen. Ich weiß nicht, ob das Geschmackssache ist. Dass mir aufgefallen ist, dass Malou und Nina aus der Ich-Perspektive erzählt werden und Jenny eben nicht. Sondern Jenny, bei Jenny ist es so eine Art, also wir haben Insicht, also lernen ihre Gedanken kennen, aber es wird über Jenny als sie berichtet. Und ich weiß gar nicht und kann gar nicht sagen, warum, aber da bin ich manchmal gestolpert, weil ich irgendwie, ich kann es gar nicht sagen, ich glaube, ich mag es gerne, wenn ich dann so eine Ich-Perspektive habe, weil das ja schon eine besondere Sicht ist und vielleicht eine Figur, die einem besonders nah ist. Wie ging dir das?
Ich habe mich gerade gefragt, ob das dazu beigetragen hat, dass ich den Thriller-Faktor ein bisschen vermisst habe.
Was meinst du damit?
Also ich hatte, natürlich passieren wahnsinnig viele Dinge und es wird Spannung aufgebaut und es wird tragisch. Aber ich hatte jetzt nie so, anders als bei Tina und Martin, das Gefühl, was passiert jetzt auf den nächsten Seiten? Weißt du, also das fehlte mir so ein bisschen.
So ein bisschen also, dieser Page-Turner.
Ja.
Ja, okay.
Tatsächlich. Ja, und dass ich dachte so, oh Gott, das könnte ich jetzt niemals im Dunkeln lesen.
Ja,
so,
ja.
Das fehlte mir ein bisschen und jetzt, ja, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass es einen Perspektivwechsel zwischendurch mal gab. Weiß nicht, also sonst hat mich das tatsächlich nicht so gestört.
Ja.
Ich frage mich nur gerade, woher das kommt, dass ich da so ein bisschen so einen Verbrechensdrive vermisst habe.
Ja, vielleicht, weil sich sozusagen langsam diese Fäden entwirren, so im Laufe der Geschichte und man, also weil geahnt habe ich nicht, wie das zusammenhängt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee,
das habe
ich auch
leider,
nicht.
Das ist Cleo Conrad wirklich gut gelungen, dass ich nicht richtig geahnt habe, wer da wie zusammenhängt und auch wer
ist
da, wer ist und so ein bisschen, so ein paar Sachen habe ich geahnt, das möchte ich jetzt nicht sagen, um nicht zu spoilern, aber ja, und ich fand den Podcast-Aspekt sehr spannend da drin, also weil ich fand es gut, dass sie so dieses Thema True Crime und so ist ja ein Riesenthema, sowohl Serien bei Streamingdiensten, Anbietern als auch als Podcast. Sie hat das so ein bisschen mit aufgenommen und das fand ich auch auf eine so glaubwürdige, gute Art und Weise, finde ich. Also das darum zu stricken, fand ich spannend.
Das war schlau. Das war ganz schlau. Ich fand auch schön, dass man doch gemerkt hat, ich habe es jetzt mal in meinen Notizen, so die Kraft von Verbündeten genannt. Ne?
Ja.
Also Nina und ihre Tochter sind ja eine wirklich echt eine dicke Einheit.
Ja, und auch bezaubernd.
Super süß. Und später hilft dann ja auch die Tochter der Nina, bei ihren, wenn sie dann versucht, da durchzusteigen, was passiert. Aber auch Strippe und Jenny. Also die kennen sich nicht und haben beide im Grunde das gleiche Schicksal, nämlich müssen sich auf der Straße durchschlagen. Am Anfang hat man das Gefühl, das werden eher so Feindinnen.
Mhm.
Und dann werden das auch krasse Verbündete.
Mhm.
Und das fand ich irgendwie ganz schön.
Ja, das stimmt. Und aber auch sozusagen ein bisschen wird auch beleuchtet, es gibt jetzt keinen Ermittler oder Ermittlerin im klassischen Sinne, ne? Die Polizei, die
tun ja nichts,
die vorkommen. Ja, genau.
Ne?
Aber so ein bisschen wird dann auch beleuchtet, wie das auch in Anführungsstrichen schief gehen kann, weil es geht so aus, dass dann sozusagen Nina über den Podcast auch aufruft zu helfen und das Ganze verselbstständigt sich dann und es wird zum Beispiel ein Unschuldiger verfolgt von den Hörerinnen, die dann versuchen selbst zu ermitteln und immer zur Stelle zu sein und so. Also so ein bisschen, was das für eine Kraft entwickeln kann, auch in diesem Sinne und dass das nicht immer gut ist, finde ich, wird auch ganz interessant aufgenommen.
Ja, es wird eigentlich ziemlich deutlich, was für eine Dynamik Social Media bekommen kann.
Ja,
ne? Wenn der eine dann sagt, ich habe doch diese Vermutung und dann haut der andere drauf oder dann wird jemand beschimpft, die anderen steigen ein und das ist natürlich eine sehr reale Dynamik, die es ja gibt bei Social Media und die
absolut
auch problematisch ist.
Das fand ich auch gut. Das fand ich auch spannend, dass dieses Medium, dieses sehr spezielle Medium True Crime Podcast, es geht darum, aber es wird jetzt nicht nur unkritisch gefeiert sozusagen, sondern
nee,
man sieht
nicht,
zum Beispiel auch unter jedem, hinter jedem Abschnitt, in dem es um den Podcast geht und dem der Podcast sozusagen auch ein bisschen verschriftlicht wird und wiedergegeben wird, sieht man dann die Kommentare drunter der User auf Instagram im Zweifelsfall und da ist immer wenigstens eine grobe Beschimpfung dabei und so. Also das, ja, bettet sie interessant ein, finde ich.
Erinnerst du dich daran, dass ich ja öfter schon gesagt habe, diese Zusatz oder diese anderen Elemente in Büchern sind ja nicht so meins. Also wenn mal ein Gedicht auftaucht, wenn mal irgendwie so ein Brief auch abgesetzt, ich habe ja immer schon gesagt, das stört so meinen Lesefluss. Hier fand ich das gar nicht dramatisch, weil hier brauchte man es ja. Also dieses Buch würde ja nicht auskommen, ohne dass man auch weiß, was in dem Audioformat erzählt wird. Und natürlich muss man das irgendwie darstellen, das ist ja so, immer so ein bisschen abgesetzt. Da hat mich das gar nicht gestört.
Ich fand es auch sehr realistisch, so mit dem Slogan am Anfang, das Verbrechen lauert überall, haltet eure Augen offen oder so. Also ich fand, es war einfach gut und realistisch zu lesen. Also ging mir auch so, ich habe ja auch damit meine Probleme, auch so mit irgendwie Briefen in anderer Schrift und so in Büchern. Aber das fand ich auch wirklich, fand ich einen guten Kontrast und fand ich gut eingebettet.
Hörst du eigentlich selbst True Crime Podcasts?
Also wirklich eigentlich kaum, nein. Ich bin kein True Crime Podcast Fan. Ich habe das irgendwie angefangen und ich merke, dass mich das doch oft verstört und irgendwie verfolgt. Und für mich ist Podcast so ein ganz krasses Nebenbei-Medium. Also ich höre super viel und super gerne, aber halt eher so, wenn ich Sachen mache und aufräume und abwasche oder spazieren gehe oder so und dann so nebenbei so von den grausamsten, schlimmsten Verbrechen zu hören, das mag ich nicht, das behagt mir nicht, muss ich sagen.
Ja.
Und du?
Ich höre immer mal wieder, wenn ich so, weiß nicht, alle Folgen, die ich hören wollte, bei anderen Podcasts durch sind, dann gucke ich immer mal wieder, was gibt's so, Zeitverbrechen zum Beispiel. Bin auch keine regelmäßige True Crime Podcast-Hörerin. Ja.
Wenn ich so durchscrolle durch die Folgen und mich irgendwas anspricht oder ich spannend finde oder sowas, dann höre ich rein. Aber ich merke, ich brauche, um das zu verdauen. Also das kann ich nicht so gut nebenbei machen.
Ich bin ja so eine typische Podcast-Hörerin beim Abwaschen. Und da passt irgendwie True Crime auch nicht.
Nee, oder?
Nee, gar nicht.
Manchmal ist das cool. Also ich glaube, es passt nicht zu meiner Rezeptionssituation. So, weil man denkt, man will dem so auch dann eigentlich mehr Raum geben und nicht so tüdelü, ach ja, krass. Und
ja. Interessant.
Ja, finde ich auch.
Ich habe auch noch eine Vergleichsfrage an dich, liebe Dörte. Und zwar finde ich, dass Tina M. Martin ja schon eher klassische Thriller schreibt und Cleo Konrad mit Tödlicher Podcast eher eine modernere Thematik aufgreift, haben wir ja gerade schon gesagt. Wenn du jetzt wählen müsstest, bist du lieber klassischer Thriller-Fan oder moderne Thematik verpackt in Thrillern?
Eher klassisch, würde ich sagen.
Ich auch.
Ich glaube, ich würde auch aus anderem Grund zu diesen jeweils sehr unterschiedlichen Büchern greifen. Also hier interessiert mich das Genre und ich finde es spannend, wie, Entschuldigung, hier, ich habe es gerade auf Tödlicher Podcast gezeigt, das konntet ihr natürlich nicht sehen. Bei Tödlicher Podcast interessiert mich schon das Genre und wie das so eingebaut war, hat mich wahnsinnig interessiert, auch als Podcasterin. Und Tina und Martin würde ich eher wirklich hingreifen, wenn ich die Kritiken gelesen habe zum Beispiel, oder mir das als die neue Thriller-Königin aus Skandinavien angepriesen wird. Das wäre eher so, wenn ich klassisch Spannung suche. Eigentlich zwei unterschiedliche Interessen.
Okay. Wir wollten noch ganz kurz über den Farbschnitt.
Ja.
Falls sich jetzt einer von euch fragt, was ist denn das? Worüber reden wir? Weil ihr könnt ja das Buch gerade nicht sehen. Ein Farbschnitt ist, wenn der Rand des Buches in einer Farbe gehalten ist. Manchmal nur einfarbig, manchmal sind da auch noch Muster drauf. Es gibt ganze Reihen, wo sich verschiedene Bände zusammen ein Bild ergeben im Regal. Und das ist total angesagt.
Ja, super Trend. Also achtet mal drauf, man sieht, oft sind es auch so extra Schmuckausgaben. Vor allen Dingen bei so New Adult Fantasy, Romantasy Büchern. Damit ist der Trend so ein bisschen auch gekommen.
Das ist eigentlich hier ungewöhnlich, dass bei einem Thriller ein Farbschnitt ist.
Ja.
Vielleicht kommt das jetzt, war das mal sowas zum Ausprobieren. Genau, New Adult bei Fantasy, Romantasy, Young Adult, da gibt's das alles.
Aber Hella, weißt du, was ich mich ernsthaft frage? Wie findest du, also hier ist der so lila, ne, passend zum Cover. Das ist so ein dunkles Violett und der Farbschnitt ist lila. Irgendwie sieht's ganz cool aus, finde ich. Aber ich frage mich, stellt man dann die Bücher halt eben nicht mit dem Buchrücken sichtbar ins Regal, sondern andersrum, damit der Farbschnitt zur Geltung kommt?
Muss ja, weil sonst bringt's mir ja gar nichts. Aber
also
weiß
wenn
ja
der
gar
Buchrücken
nicht mehr
klassisch nach vorne zeigt.
Da weiß ich aber ja gar nicht mehr, welches.
Also ich meine, man sieht das manchmal auf Instagram zum Beispiel, dass Menschen, damit es einheitlich aussieht, die Bücher ernsthaft andersrum hinstellen. Hast du schon mal gesehen?
Ja.
Damit es so klar. Aber
es gibt ja wahnsinnig viele. Einige sortieren es nach Alphabet, die anderen drehen es um, damit man nur noch weiße Ansichten hat. Die anderen sortieren komplett nach Farben und haben dann so einen Regenbogen-Bücherregal.
Ja.
Ich zeig meins nicht, weil bei mir liegt es alles durcheinander. Aber klar, ich finde, wenn du nicht den Buchrücken zu dir zeigen hast, dann weißt du ja gar nicht.
Nee.
Wenn ich dann jetzt sage, ich möchte dir jetzt mal Tödlicher Podcast, muss ich ja wissen, dass das lila ist.
Ja. ist ja nochmal eine andere Wertschätzung von Büchern. Also ich finde es ganz spannend, weil so es nochmal mehr unterstreicht, dieses etwas in der Hand halten, etwas gerne angucken, etwas sehen und dran erinnert werden. Also ich bin ja auch Bücherregal-Fan. Ich liebe das auch irgendwo davor zu stehen und zu gucken, was lesen der oder diejenige und so. Also ich finde, es ist eigentlich eine Wertschätzung des Buches an sich.
Ist so ein bisschen, es gibt ja auch so Coffee-Table-Books, so meistens so Design-Ausgaben oder Fotobände und so, die man schön präsentiert. Und hier ist es dann quasi Belletristik als Deko-Element.
Ja. Mal gucken, inwieweit das noch weiter ins Thriller-Genre überschwappt.
Ja.
Ich bin gespannt.
Mal gucken. Irgendwann sind weiße Buchansichten out. Gibt's nur noch bunt.
Ja, vielleicht.
Wenn ihr jetzt denkt, ich brauche noch ein paar Lesetipps, wie immer kommen hier noch weitere.
Lesetipp.
Hallo, hier ist Silvia Lott. Gerade ist mein Norderney-Roman Neue Träume im Inselsalon erschienen. Mein Tipp, die Trilogie Die Liebenden von Bloomsbury von Stephanie H. Martin. Es geht um die Kunst, den Freundeskreis und die skandalösen Liebesgeschichten der Schriftstellerin Virginia Woolf, ihrer Schwester Vanessa Bell, die Malerin war, und Vita Sackville-West, die einen der schönsten Gärten Englands schuf. Jede Menge Affären, kreuz und quer, viel zum Aufbruch der Moderne, ein Lesevergnügen.
Ich bin Sabrina Haja, Inhaberin der Literaturagentur Tatwort und Vielleserin. Mein Lesetipp ist, Frau Komachi empfiehlt ein Buch von Michiko Aoyama. Es sind 5 Geschichten und Schicksale, ganz wunderbar miteinander verbunden, die von persönlichen Nöten und Hürden erzählen. Alle führt es früher oder später zu Frau Komachi in die Bibliothek und dort erhalten sie Buchvorschläge, die ihnen nach der Lektüre aus ihrer Lebenskrise helfen. Es ist ein warmherziges Buch über die Kraft und Inspirationsfähigkeit der Bücher und damit ein ganz großes Leseglück.
Und wenn ihr damit durch seid und immer noch weiterlesen wollt, dann guckt doch mal in die Bücher rein, die wir in unserer nächsten Folge besprechen. Es geht nämlich um Bücher übers Bücherschreiben. Wir lesen
von Rebecca F. Kwang, Yellowface.
Und von Lily King, Writers and Lovers. So, und Hella, da gibt's jeweils nur ein Band, oder? Nur mal jetzt kurz.
Ja. Ich mache mir hier gleich ein Foto von. Aber ganz kurz, ich habe das nämlich bei mir zu Hause so, dass ich die Bücher, die wir als nächstes lesen, zu Hause habe und eigentlich auch immer so stapel, dass ich weiß, dass die müssen jetzt zuerst gelesen werden. Und irgendwie, das wird mir nicht nochmal passieren, ich bin mir sicher.
Alles klar. Sehr gut. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet, uns 5 Sterne gebt, wo auch immer ihr uns hört. Was auch super ist, ist, wenn ihr uns abonniert, das heißt irgendwo oben eine Glocke anklickt oder ähnliches, dann bekommt ihr nämlich immer jede neue Folge, alle 2 Wochen freitags, quasi in euren Podcast-Feed gespült. Und das ist super für uns.
Und alle Sonderfolgen, die zwischendurch mal kommen, kommen auch automatisch. Und wenn ihr uns schreiben möchtet, vielleicht habt ihr auch so Buchfails, von denen ihr berichten möchtet, so wie ich ihn jetzt hatte, könnt ihr das machen unter buchclub@bildderfrau.de und auf Instagram sind wir natürlich auch auf dem Account von Bild der Frau.
So, und wenn wir uns zwischendurch nicht sehen, dann hören wir uns wieder in 2 Wochen. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.